Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und eigentlich auch der ersten wirklichen Folge von Hot Seat and Cold Brews. Und ja, ich find's mega cool, dass wir jetzt das erste Mal zusammen aufnehmen und begrüße mir gegenüber Nina Hoffmann.
Hallo, hallo.
Ich glaube, im Teaser habe ich dich sogar mit sehr langem O gesprochen. Ne? Das wurde mir gleich schon erzählt, dass du nicht Hofmann heißt, sondern Hoffmann.
Ja, da habe ich früher sehr allergisch drauf reagiert. Mittlerweile ist mir auch egal, weil mittlerweile wird ja auch mein Nachname ständig mit einem N geschrieben und was weiß ich, also...
Ja, okay.
Ich glaube, jeder weiß, dass ich gemeint war.
Ja, als jemand, der Vogon heißt, kann ich dir sagen, Schreibfehler in Nachnamen kommen häufig vor. Ja, hey, ja. Ich finde es mega... Ja?
Nee, genau, grundsätzlich Hoffmann und nicht Hofmann. Ja. Sorry.
Okay. Ey, ich finde es mega, dass wir jetzt gemeinsam einen Podcast machen und ich jetzt endlich mal ein bisschen mehr über dich erfahre. Wir haben ja schon gesagt, ey, wir kennen uns eigentlich echt schon lange, haben uns immer mal wieder gesehen, sehr oft auch bei MTB News eigentlich gesehen, bei deren Bock auf Ballern Event. Aber so richtig ins Gespräch gekommen sind wir noch nicht und ich finde es das toll, dass wir das jetzt irgendwie nachholen können und uns mal ein bisschen besser kennenlernen. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wo bist du jetzt gerade und wo kommst du her?
Ich bin einfach zu Hause, hier in Jena, bei mir, in meinem Wohnzimmer und habe so ein krasses Podcast-Mikro jetzt vor mir stehen, das ich von dir bekommen habe. Ey, das ist zum ersten Mal, dass ich so richtig professionell mit so einem Podcast-Mikrofon jetzt einen Podcast aufnehme. Finde ich voll cool.
Also gutes Gefühl, oder?
Ja, schon. Naja, das Ding ist immer, wenn ich sonst mit irgendjemand anders Podcast aufgenommen habe und dann machst du das ja nur über Kopfhörer oder irgendwie sowas, wird die Qualität nicht so geil. Deswegen bin ich jetzt schon gespannt, wie sich das hier anhören wird. Nee, genau, also bin einfach zu Hause, bin gerade am Trainieren fleißig und war das Wochenende jetzt mal in Wales gewesen zum Radfahren, endlich mal wieder auf dem Downrad gesessen. Mhm. Habe ich seit Mount St. Anne nämlich nicht geschafft so richtig, also außer ein bisschen Technik-Sessions mit Fred.
Ja.
Und genau.
Ja, also wie gesagt, ich bin super neidisch darauf, dass du jetzt mal schnell nach Wales geflogen bist, weil grundsätzlich UK ist ja einer so meiner Lieblingsspots. Ich bin tatsächlich lieber noch ein bisschen weiter nördlicher in Schottland, aber Wales ist auch wunderschön und gerade der Bikepark, in dem ihr wart, es stand schon echt oft auf meiner Liste, aber ich habe es noch nie geschafft, dorthin zu kommen. Echt?
Ja, das musst du schon mal schaffen.
Das ist schon super da, oder?
Ja, ist schon cool. Also auf jeden Fall, da lohnt sich mega. Die bauen halt auch die ganze Zeit neue Sachen und es gibt immer wieder neue Strecken. Und es ist für eigentlich für jeden was dabei. Ich meine, klar, Dan Edderton, der die Sprünge meistens shaped oder einen Großteil davon macht, der baut halt gerne sehr steile Absprünge. Deswegen habe ich schon von einigen Anfängern gehört, dass das nicht so cool ist, weil man muss sich erstmal dran gewöhnen. Aber gibt natürlich auch andere Strecken und es gibt auch kleine Sprünge und alles easy und halt landschaftlich, ne, mega cool. Und es ist halt geil, dass du dort Anfang Januar, also ich meine, wir hatten wirklich auch Glück mit dem Wetter und es war die eine Nacht auch Frost und wenn da irgendwie Niederschlag gekommen wäre und es hätte geschneit, dann hätte man nicht fahren können am nächsten Tag. Aber wir hatten Glück mit 3 Tage mehr oder minder Sonnenschein und kein Niederschlag von oben. Mhm. Und es ist halt cool, dass du im Januar dort einfach fahren kannst, ne, wo das halt hier in Deutschland eher schwierig ist.
Ja
das ist und deswegen bin ich da auch fix mal rübergeflogen.
Ja, das ist echt echt crazy. Ich meine, das Ganze ist ja so eigentlich mitten in Wales, in so einem, eigentlich super klein, oder so einer Region, wo es halt eigentlich nur so kleine Dörfer gibt, ne? Und es ist eigentlich so, wenn ich das richtig gecheckt habe, schon so ein bisschen der Trainings-Bikepark der Eddertons, ne?
Ja, genau, also das ist ja den ihr Projekt, dem Dan Edderton, glaube ich, gehört der auch direkt und das ist sein Baby quasi und Edderton Bikes hat ja auch ihr Lager und ihre Produktion in McConcliffe, was halt eine Viertelstunde weg ist vom Bikepark. Aber grundsätzlich ist das schon so ein bisschen in the middle of nowhere, aber es entwickelt sich gerade ein bisschen. Also McConcliffe, der Ort, der, also es sind jetzt einige Pros hingezogen oder generell Fahrradfahrer und es entwickelt sich so ein bisschen in Anführungsstrichen zivilisiertere Richtung. Aber grundsätzlich ist es schon, ey, das ist auch mein Mechaniker hat mich vom Flughafen abgeholt am Donnerstagabend und er hatte das Auto seiner Mom und das fährt normalerweise halt nur Kurzstrecke in der Stadt, so ein bisschen hin und her. Und naja, dann sind wir halt die erste so halbe, dreiviertel Stunde gefahren und plötzlich fängt das Auto an zu überhitzen und sämtliche Kontrollleuchten gehen an und so weiter und so fort. Und wir konnten so vom Glück reden, dass wir halt noch nicht in Wales in the middle of nowhere waren, wo es halt, es war auch schon abends um 11, da hat halt keine Tankstelle mehr offen, geschweige denn, dass du irgendwo eine Tankstelle findest.
Ja.
Und dann haben wir zum Glück, waren wir zum Glück noch in der Zivilisation und konnten Motoröl und Kühlflüssigkeit und so holen. Bevor wir dann, wir haben uns nämlich dann schon die größten Märchen ausgemalt, dass wir dann hier irgendwo auf einer einsamen Straße in Wales stehen in der Nacht um 1 und es sind minus 2-3 Grad draußen.
Wir ja, müssen im Auto übernachten. Man kann sich nur warm halten, indem man sich an irgendwelche Schafe kuschelt oder so, aber die sind ja zum Glück in großen Mengen dort vorhanden.
Ja, aber die hätten nicht ins Auto gepasst.
Ach so, ja. Okay. Kommt dein Mechaniker von dort oder was?
Der ist tatsächlich Waliser, ja. Der ist in Wales geboren. Seine Eltern oder seine Mutter lebt jetzt aber in Manchester und er selbst ist vor, ich glaube, 6 Jahren nach Mosien gezogen. Deswegen, okay, er ist auch angereist für das Wochenende, aber...
Darf man da jetzt ganz normal fahren um diese Jahreszeit oder ist das wirklich für euch geöffnet worden? Weil die haben ja jetzt keinen Lift oder so, sondern die shuttlen mit Land Rovern und so, ne?
Richtig, ich hatte mit Land Rovern und nee, das ist ganz normal, Bikeparkbetrieb offen, von Donnerstag bis Sonntag haben die offen, jedes Wochenende grundsätzlich, außer das Wetter wird halt zu schlecht, also irgendwann im Dezember mussten sie schon zumachen, weil es halt geschneit hatte, das Wochenende, aber die hatten an dem Samstag, also erstmal waren mega viele Pro-Rider da, es war der Andy Kolb war da, der Charlie Hatton war da, der Drummer waren da, der... Die Tani, die Rachel ist gefahren, der Bernard Kerr waren da. Also ein Haufen Pros. Plus sonst halt Fahrer, ich glaube, die hatten 180 Mann an dem Samstag im Bikepark. Und das war für die Jahreszeit definitiv Rekord und auch grundsätzlich extrem viele Leute. Also wenn man drüber nachdenkt, dass man da im Januar an einem Samstag irgendwie 180 Mann im Bikepark hat.
Das ist crazy.
Schon krass.
Ja. Ja. Vor allem das Lustige ist so, also ich habe mir deine Stories angeschaut und so, und da sah es halt einfach so aus, als ob ihr den Bikepark für euch alleine habt. Und nicht, dass 180 Leute nee. Irgendwie rumhantieren. Aber das nee, ist schon nee, krass. Nee. Es verläuft sich in dem Bikepark auch ganz gut, oder? Dadurch, dass sie halt irgendwie shuttlen.
Also die haben das mega gut raus mit den Shuttles. Wir haben nie länger als 10 Minuten gewartet. Es waren schon ein bisschen Schlange, ne? Du musstest schon warten. Aber jetzt nicht ewig. Und du hast immer, die haben ja einen kleinen Hügel. Und einen großen Hügel quasi, wo die langen Strecken losgehen, der ein bisschen höher ist. Dann kannst du dich immer einordnen, ob ich jetzt lieber die kurzen Strecken fahren oder fahre ich die langen Strecken. Und je nachdem, wenn die Schlange halt irgendwo länger ist, bei den langen Strecken stellst du dich halt bei den kurzen an oder so. Und dann machen auch oft, um der Mittagszeit wird es dann wieder nochmal ein bisschen leerer, weil einige Mittagspause machen. Also es hat sich echt dafür, dass es 180 Mann waren, echt super gut verlaufen und war kein Stress gewesen.
Okay. Nein. Ja, mega cool. Steht auf alle Fälle auf meiner Liste. Ich meine, Wales hat ja sonst noch sehr, sehr viel zu bieten, auch an Trailcentern und so.
Ja, Tani hat dann gleich noch zu mir gesagt, oh, du musst unbedingt das nächste Mal Bescheid sagen und dann kommst du mal zu uns rum und wir haben noch so viele geile Trailriding-Spots halt und so.
Ja, ja, also das ist wirklich eine super coole Gegend und wenn sich das so ein bisschen entwickelt dort, ich meine, das beste Beispiel, finde ich, ist oben um Edinburgh, da im Tweed Valley, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst.
Ja, nee, leider noch nicht.
Da ist halt auch, also die da habe ich gestern noch mit Joe Barnes drüber gesprochen, der meint halt so, durch das Mountainbiken sind die Hauspreise da hochgegangen und überall gibt's jetzt Kaffee und das war halt so ein bisschen eine verlorene Gegend. Und mittlerweile ist es halt einfach so einer der Hotspots. Es hat so viele Trails, es hat 2 Trailcenter, aber auch mega viele, so halblegale Trails. Und es ist so geil, dass es diese Center, dass die sich jetzt irgendwie so entwickeln. Und ich hoffe, das kommt irgendwie bei uns auch mal so ein bisschen an.
Ich hoff's, ja. Weil genau diese Entwicklung, die du jetzt von Edinburgh beschreibst, entsteht eigentlich gerade mit Davy, dass halt die Stadt dort oder der Ort, der dort ist, wächst und mehr Leute hinziehen und so weiter.
Ja, das wäre echt...
Wäre schön, das auch hier zu sehen mal irgendwo.
Ja, voll. Ja, ich war jetzt über Silvester im Finchgau. Eigentlich hatten wir geplant, nach Finale runterzufahren, aber dann
ist doch zu weit.
Ja, Freunde von uns hatten dann nicht so lange Zeit. Und tatsächlich muss ich auch gestehen, in Finale hatte ich so das Gefühl, da ist einfach jeder.
Und es war auch jeder unten. Ja, mich haben auch Freunde gefragt und dann habe ich gesagt, boah, ich war letztes Jahr Silvester dort und ich will dieses Jahr mal woanders hin.
Es ist einfach so voll. Und, Und das ist dann irgendwie nicht so cool. Und Finchgau, also ich muss gestehen, ich habe jetzt im letzten, also gerade die so das Ende des letzten Jahres habe ich halt super viel an meinem Haus rumgebaut und bin wenig Rad gefahren. Das heißt, das war für mich auch gut, mal wieder ein bisschen zu treten. Von daher ist Finchgau halt echt ganz cool, weil du halt auf der Sonnenseite, es ist nicht besonders warm, also es ist immer so irgendwie bis 10 Grad warm oder so, aber du kannst halt wirklich auch mal einen Berg hochtreten und wirst mal wieder ein bisschen fit. Aber die haben tatsächlich genau die andere Entwicklung erzählt. Also Finchgau war ja vor Jahren sehr, sehr populär, sind super viele Leute hingefahren. Ja. Das ganze Jahr war da eigentlich Betrieb. Und jetzt wird es immer und immer weniger, weil die halt, also klar, es gibt halt andere Regionen, die sich entwickeln, also es gehen halt mehr Leute nach Finale oder vielleicht auch mal irgendwie nach Wales hoch. Und die haben halt so viele Regeln, dass du da halt nicht das ganze Jahr fahren kannst. Und das ist krass, dass die eigentlich diesen Trend damit gestoppt haben und es nicht mehr so viele Biker gibt. Also
für aber haben sich die Regeln erst so entwickelt in der letzten Zeit oder?
Ja, genau.
Also schon immer und okay.
Früher war es halt so, du konntest einfach immer alles fahren und alles mit der Bahn fahren. Und irgendwann haben die halt gesagt, ja, du darfst quasi die Bahn nur noch morgens und abends benutzen mit dem Bike. Hm. Es ist jetzt im Winter, haben die es wieder so ein bisschen zurückgenommen, da kannst du den ganzen Tag Bahn fahren, aber trotzdem ist es halt irgendwie in den Köpfen der Leute noch drin, ja, Finchgau ist irgendwie nicht mehr so cool. Hat natürlich für uns den Vorteil, es ist relativ leer, aber ich finde es krass, dass halt so ein paar Regionen, wie das, was du erzählt hast, einfach so sich entwickeln und andere Regionen das halt irgendwie nicht so genau gecheckt haben oder das halt gar nicht wollen.
Ja, oder also entweder nicht wollen oder nur bestimmte Leute das wollen und andere Leute es eben nicht wollen. Ja. Ich meine, es hat ja auch Gründe, warum man die Bahn für Biker beschränkt tagsüber. Wahrscheinlich sind da Wanderer oder andere Touristen oder auch Einheimische nicht damit zufrieden gewesen.
Ja, genau.
Und ich meine, klar ist halt auch, ne, wenn dann irgendwie plötzlich 10 Biker da stehen und dann ist die Hütte voll und es geht niemand anders mehr rein.
Ja.
Ist natürlich auch immer schwierig, aber da muss man einfach, wenn man das möchte, halt entsprechende Lösungen entwickeln. Das ist eigentlich kein Problem.
Ja. Ich finde es total spannend, dass du jetzt gesagt hast, dass du eigentlich seit dem World Cup in Kanada, war World Cup dann, oder? Das letzte Rennen, was du gefahren bist?
Genau. Genau. In Mount Sinai, ja.
Ja. Dass du seitdem eigentlich nicht mehr auf dem Downrad gesessen bist. Fährst du im, also ist es normal, dass du das so machst oder ist das jetzt ein bisschen spezielle Situation?
Nö, also ich habe da nochmal drüber nachgedacht und es war letztes Jahr genauso, da war es ja im Endeffekt sogar einen Monat länger, weil wir im September schon Saisonende hatten. Mhm. Und da bin ich auch bis Anfang Januar eigentlich keinen Downhill gefahren, bis wir dann nach Neuseeland geflogen sind. Mhm. Und ich fliege jetzt auch wieder nach Neuseeland und weil ich das halt weiß, dass ich dann dort bin und genügend Bikezeit bekomme, stelle ich das Rad dann auch einfach sehr bewusst in die Ecke, weil man muss hungrig sein. Also man muss auch wieder Bock haben auf Downhill fahren. Ich habe das haben wir schon früher im Speerwerfen sogar gehandhabt, dass wir einfach eine Zeit lang nicht Speer geworfen haben, damit man dann wieder richtig Bock drauf hat. Und so war es jetzt auch beim Downhill fahren. Ich habe das Bike erstmal in die Ecke gestellt. Ich hatte auch wirklich den ersten Monat gar nicht so richtig Interesse, jetzt Downhill zu fahren. Bin aber natürlich Rad gefahren. Ich bin mega viel, ich weiß noch, ich hatte dann irgendwie im Ende Oktober war nochmal super Wetter gewesen und dann hatte ich voll den Rappel und bin irgendwie jeden Tag Trailbike gefahren und war halt auf den Trails hier zu Hause unterwegs, was halt auch mal wieder voll Spaß gemacht hat. Das ist halt einfach ein anderes Fahren und eben auch Hochtreten macht mir halt auch Spaß, wieder ein bisschen Fitness, ne, Grundlage schaffen und so Sachen. Und ich war einfach super viel auf meinem Tallboy unterwegs und bin da halt Trails gefahren. Ich habe eine Technikeinheit mit Fred gemacht, da habe ich das Downrad auch gebraucht. Das war aber auch das einzige Mal mit ein bisschen Hochschieben. Ja. Und ansonsten, aber tatsächlich zum Beispiel die Techniksachen, die ich dann mit Fred gemacht habe, die kann man natürlich auch super auf dem E-Bike oder auf dem normalen Bike umsetzen und üben. Und dazu braucht man nicht zwingend immer das Downrad. Ja. Was halt auch noch ein Punkt ist, ich wohne hier in Jena, in Thüringen, in der Region, wo dann, naja, irgendwann Ende Oktober, Anfang November die Bikeparks auch zumachen, wegen schlechtem Wetter und Co. Und dann wird es einfach schwierig, irgendwie Downhill zu fahren. Und irgendwann fällt Schnee auch im Alpenraum und dann denkst du so, komm, ich gehe lieber Skifahren, als dass ich jetzt irgendwie Downhill fahren gehe. Also wenn ich vielleicht in einer südlicheren Region, wo es wärmer wäre und wo die Möglichkeit einfacher bestehen würde, Downhill fahren zu gehen, dann würde ich vielleicht auch ab und zu mal zum Spaß aufs Downhillrad steigen. Aber weil es einfach aufwendig halt ist und schwierig, Also es ist auch noch ein Grund halt einfach.
Ja, aber macht das über, also macht das überhaupt Sinn? Also bringt dir Downhill-Fahren jetzt im Winter überhaupt irgendwas? Weil so die Fitness und die Technik und so lernt man ja auch ganz gut auf dem Trailbike, oder?
Und ja, also genau, der Meinung bin ich halt auch. Man kann halt die Grundlagen und die Basics super auf dem Trailbike und vor allem auch so Technikgrundlagen auf dem Trailbike easy üben oder vor allem auf dem E-Bike. Du schaffst halt viel mehr Abfahrten und kannst viel öfter, also machst einfach nur ein 30-Sekunden-Segment, ach, sogar kürzer, manchmal wirklich nur 3-4 Kurven, die ich trainiere und halt mit dem E-Bike zack, 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 immer wieder hoch, super effektiv und dann hast du halt in einer halben Stunde so viele Wiederholungen reinbekommen. Das schaffst du nie im Leben im Downhill-Rad mit hochschieben oder irgendwie sowas. Natürlich könnte man das auch auf dem Downhill-Rad alles trainieren und üben.
Aber es macht ja immer, es ist ja dann einfach schwerer, es ist nicht so effektiv und es ist ja auch, naja, so ein Downhill-Rad nimmt dir ja auch irgendwie ein bisschen mehr, also durch den mehr Federweg, durch vielleicht ein bisschen mehr Gewicht, nimmt dir das ja auch so ein bisschen die Fehler weg, die du aber ja eigentlich rausarbeiten möchtest, oder?
Ja, durchaus schon. Also es hat einfach einen anderen Einsatzbereich und ich finde, man muss ein Downhill-Rad auch in dem Bereich dann fahren. Also dann muss ich auch einfach eine anspruchsvolle Abfahrt haben mit Geschwindigkeit und Kanten drinne, damit das Rad an das Limit kommt und ich dann da meine Technik üben kann. Und das ist einfach schwer in dem Gelände hier. Ja. Und dann ist es einfach effektiver, an so ein paar Grundlagensachen zu feilen.
Ja.
Und auch mal einfach auf ein anderes Rad zu hüpfen, auch mal wieder das Dirtbike rauszuholen, also das Dirt Jump Bike, um mal ein bisschen Pump Track zu fahren. Boah, ich war in der Area 47, die haben so ein Indoor Pump Track, da war ich gewesen im November. Ich war wie so ein Anfänger auf diesem Teil. Ich hab das mal wie eine Stunde gebraucht, bis ich mich ein bisschen mit Flat Pedals und so wieder wohlgefühlt habe. Also da habe ich mich ja, also furchtbar. Und bei sowas schulte ich natürlich dann auch auf dem Downrad wie die Sau.
Ja.
Und voll. Was auch noch ein Punkt ist, Downhill fahren, das ist halt trotzdem auch ein gefährlicher Sport. Also umso öfter ich Downhill fahre, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verletze. Ja. Sehe ich jetzt beim Trailbike fahren nicht ganz so sehr, weil man einfach nicht ganz so die, also kann definitiv auch immer was passieren, aber man hat natürlich nicht ganz so hohe Geschwindigkeiten und man fährt doch eher nicht, also ich fahre nicht ganz so am Limit auf dem Trailbike wie auf dem Downhillrad und dann ist das irgendwie auch gar nicht so dumm. Ja. Finde ich.
Wie ist das denn eigentlich bei dir? Also wenn man mit Fußballern spricht oder das so hört, die dürfen ja kein Ski fahren, die dürfen halt ganz, ganz viele Sachen einfach nicht machen, genau aus dieser Verletzungsgefahr raus. Wie ist es bei dir? Hast du da auch Auflagen? Ich meine, du bist ja einfach in einem der professionellsten Teams, die es so gibt, zumindestens von außen gesehen.
Und, schön gesagt.
Keine Ahnung, ich meine, du bist Top 2 der Welt. Da geht natürlich auch irgendwie so Verantwortung mit einher. Hast du da so Sachen, wo die sagen, ey, mach das nicht?
Boah, ey, zum Glück nicht. Also es steht nichts in meinem Vertrag, dass ich irgendwelche bestimmten Dinge nicht machen darf. Es steht natürlich im Vertrag, dass ich dazu angehalten werde, zu trainieren und mich fit zu halten für die Rennen und zu den Rennen meine beste Leistung quasi abzurufen und dafür auch alles zu tun, was im Umkehrschluss natürlich auch heißt, sich bei anderen Dingen nicht zu verletzen. Aber ich find's halt cool, dass da nicht so ein Druck vom Team ausgeübt wird und das irgendwo schwarz auf weiß steht und zum Beispiel gesagt wird, du darfst kein Motocross fahren, weil Motocross viel zu gefährlich ist. Die sehen das, also das ist halt alles. Oder die wissen auch, dass wir als Sportler natürlich uns nirgendwo anders verletzen wollen und alles daran setzen, gesund zu bleiben. Und deswegen finde ich das auch unnötig, sowas in einen Vertrag reinzuschreiben.
Ja.
Zumindest bei mir jetzt als Sportler. Es gibt da vielleicht andere Sportler, die da ein bisschen anders drauf sind. Aber
von daher man muss ja sagen, wenn du jetzt Motocross fahren gehst, dann ist das natürlich auch irgendwie ein Training für Downhill und so. Wenn du aber jetzt Skifahren gehst, Abfahrt,
hast du auch ein Training fürs Downhill?
Ist es so? Das ist immer Auslegungssache, oder?
Hey, ich hab immer einen Spruch, alles ist Training, sagt Mr. Miyagi. das haut Sven immer raus, mein Coach, Trainer, wie auch immer, von jedem Bike. Das sagen wir immer, wenn wir irgendwie Sport machen und es jetzt nicht so übelst spezifisch für Downhill ist, sagen wir, alles ist Training.
Ja, in deinem Fall ist natürlich auch super, alles als Training zu bezeichnen, weil dann kannst du auch Skiliftkarten von der Steuer absetzen, ne?
Ja, das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gemacht. Nee, also genau, jetzt einen Tag irgendwie Skifahren kann man, also Langlauf fahren definitiv, aber jetzt ja, Abfahrtski kann man sich drum streiten. Ich meine, klar, du bist irgendwie, wenn du jetzt sagst, du machst einen auf, ich versuche hier, weiß ich nicht, 30 Liftfahrten zu schaffen am Tag und heiz die Pisten runter und bin immer viel in der Hocke und in der Position. Ich meine, ne, mit Kniewinkel und allem, das definitiv bringt dir das auch irgendwie was, bisschen fürs Radfahren, aber da kann man definitiv spezifischere und effektivere Sachen machen. Mhm. Aber es ist ja auch ein bisschen Work-Life-Balance oder wie man es nennen möchte. Also man muss ja auch mal oder sollte ja auch mal sich was in Anführungsstrichen gönnen.
Ja.
Und vielleicht auch mal Dinge machen, die jetzt nicht nur. Und dafür ist eben genau diese Zeit bis Weihnachten, finde ich, da, dass man eben auch mal Sportarten macht oder Dinge macht, die einen halt einfach glücklich machen, auf die man Bock hat und wo man sich ja nicht so sehr stresst. Es wird dann jetzt schon wieder ab jetzt Januar stressig genug mit halt Bike-Time und dies und das und jenes. Hm. Und ich zum Beispiel jetzt beim Skifahren, ich war jetzt einen Tag Skifahren dieses Jahr, wir sind super easy und so gefahren, haben nichts Krasses gemacht. Und ich habe das schon immer im Hinterkopf, ne? Das ja. Letzte, was du machen willst, ist dich jetzt hierbei zu verletzen.
Ja, das wäre blöd, ja. Ich habe auch gesehen, du bist halt hin und wieder mal auf dem Swift-Bike unterwegs und ich habe mein Rad auch wieder aufgebaut.
Fährst du Swift?
Ja, ich fahre Swift.
Und also
ich
so richtig, richtig Swift auch so mit der App.
Ja, genau, ja, doch. Okay. Und ich hab letztes Jahr habe ich unten im Büro, quasi im untersten Geschoss so trainiert und da war alles relativ
easy. Im Kämmerchen.
Ja, jetzt bin ich im Kämmerchen. Und zwar
ach so.
Durfte ich jetzt quasi ganz oben unter das Dach. Wir haben so einen ausgebauten Dachboden, wo eigentlich unser Gästezimmer ist. Und da habe ich jetzt das Swift-Ding aufgebaut. Das Problem ist halt, der ist halt relativ klein. Und da steigt halt die ganze Wärme hoch. Ich habe so die ersten Male, ich bin echt fast vom Rad gefallen. Weil es einfach, ich habe so geschwitzt die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, was ist das, dass ich gar keine Leistung mehr habe. Und die ganze Zeit, ja, bis ich dann drauf gekommen bin, ja klar, hier ist einfach viel wärmer wie letztes Jahr.
Ja, ja. Und jetzt aber ich hatte jetzt zwei Theorien. Entweder du sagst, es ist mega warm, weil es eben Dachboden ist und die Wärme und das Dach steigt. Oder du sagst, es ist vielleicht nicht so gut isoliert da oben und deswegen war es sogar kühler. Und ich habe das Fenster noch aufgemacht und es war geiler.
Okay. Nee, es ist definitiv deutlich wärmer. Und jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, so einen Ventilator von Wahoo zu kaufen. Ey, und das Ding ist so ein Gamechanger. Das Game ist Wahnsinn. Mega.
Siehst du, ich habe noch keinen. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber irgendwie...
Also ich habe auch mit mir sehr lange gehadert, weil das Ding ist halt einfach absurd teuer für einen Ventilator.
Was kostet aber, das?
250 oder so. Für so ein Ding, was einfach Luft macht. Aber es ist wirklich geil und ich habe es mir jetzt gegönnt, einfach da, deshalb, dass ich da oben dann ein bisschen trainieren kann.
Aber, vielleicht 10% bessere Leistung erbracht, ne?
Ja, du, jetzt mittlerweile, ich fahre da ganz vorne bei den Rennen mit.
Nee, du führst immer an, ne? Alle Windschatten hinter dir.
Genau, also zumindest die ersten 30 Sekunden, dann steige ich aus. Aber dafür bin ich echt schnell, ne? Nee, aber es ist echt... echt nochmal ein cooles Ding, Gamechanger. Und ich finde halt, im Winter ist es tatsächlich so längere Sachen zu fahren, ist halt echt ein bisschen schwierig, oder? Weil für dich ist wahrscheinlich auch ein Grundlage echt ein Thema, was du über den Winter eigentlich machen solltest, oder nicht?
Ja, also heute Nachmittag steht eine Grundlageneinheit auf der Rolle an.
Ja, das ist halt wenn mega ätzend, Schnee, oder?
Ja, wenn hier Schnee liegen würde in Jena dann, oder irgendwo in der Nähe, dann würde ich einfach Skilaufen gehen. Dann habe ich auch meine Grundlage gemacht, aber so wird es halt jetzt die Rolle, weil es mir dann doch auch ein bisschen zu kalt ist. Also wenn es irgendwie nur so 5 Grad draußen sind, dann gehe ich auch schon rausfahren, aber keine Ahnung, bei Minusgraden, das muss irgendwie nicht sein, dann erkältet man sich nur sinnlos und ich kriege mal kalte Füße beim Draußenfahren. Also ich muss sagen, jeder verflucht das immer so, Rolle fahren und so weiter und so fort. Ich lieb's. Also, aber ich weiß nicht, wenn ich weiß, diese Trainingseinheit bringt mir was für meinen Sport und für meinen Erfolg und macht mich in irgendeiner Weise besser, finde ich es geil. Und da kannst du mir hinstellen, was es ist. Ich finde dann alles irgendwann geil. Und ich finde einfach auch Rollefahren geil. Zum Beispiel, also ich hatte gestern in der Walle und die habe ich tatsächlich mal am Skiergometer gemacht. Ich habe so ein Skiergo hier stehen, weil Rudergerät nimmt einfach zu viel Platz weg. Deswegen Skierg an der Wand. Und habe ich das letzte Mal die Intervalle mal auf der Rolle gemacht. Ach komm, jetzt machst du mal was anderes und gehst mal nicht auf die Rolle, sondern gehst halt ans Skierg. War auch geil, aber dann habe ich danach wieder gedacht, boah, Rolle ist halt auch irgendwie fett, weil du hast halt deine Wattwerte. Du siehst danach halt genau an den Wattwerten, wie du dich verbessert hast zum letzten Mal und kannst es einfach noch mal ein bisschen präziser und professioneller alles einstellen oder trainieren halt. Auf der anderen Seite sage ich mir dann auch wieder, wir sind halt irgendwie Downhill-Fahrer und nicht Roadies und deswegen kann man Intervalle auch super mal eben woanders machen. Ich finde sogar, dass die Sportart spezifischer sind auf einem Rudergerät oder an einem Ski-Ergo oder sowas oder an einem Airbike zum Beispiel. Airbike wäre mal noch eine Investition, also diese Crossfit-Dinger, wo du quasi auch mit einem Arm mitarbeitest. Aber ja, jetzt habe ich schon wieder so bin ich ausgeschwiffen, um auf den Punkt zurückzukommen. Ich habe kein Problem, wenn ich heute Abend die Rolleneinheit mache, mindestens 1,5 Stunden, vielleicht 2. Mal schauen, wie ich Bock habe, wie sich's fährt. Ey, dann mache ich mir irgendwie geile Musik drauf und dann, oder manchmal lese ich sogar ein bisschen was oder vielleicht gucke ich auch mal einen Film. Weil lesen ist immer ein bisschen schwierig. Also vor allem in der Grundeinheit geht's schon, weil dann bist du nicht so angestrengt, aber ja, meistens höre ich einfach Musik und tatsächlich, weil du sagst, ja, Swift fahren, also keine Ahnung, ich bin noch nie Swift gefahren. Ich fahre einfach immer stumpf meine Werte und fertig. Ja. Und ich finde es so geil, den Kopf dabei auszuschalten und oder über Sachen nachzudenken und ich beschäftige mich da immer easy selber. Und wenn man Intervalle hat, dann finde ich das irgendwie auch geil, diese Challenge zu haben, die Wattwerte zu schaffen, die Einheit durchzuziehen, geilen Tune drauf zu machen und sich in so ein anderes mentales Level zu pushen. Ich weiß nicht, wenn ich richtig hart in der Walle fahre, dann habe ich immer dann drifte ich immer so ab und bin so in einer Zone halt drin. Mhm. Ach, ist einfach übelst geil, das Gefühl, dass man den Schmerz quasi gar nicht mehr so sehr merkt oder der Schmerz einen dann noch eher reinpusht. keine Ahnung, das klingt jetzt so crazy, aber ich finde es einfach geil.
Ja, aber ich finde es mega. Also du hast einfach so einen anderen Ansatz zum Training, wie ich das immer hatte. Also für mich hat tatsächlich Training meistens da draußen stattgefunden. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich halt auf die Winter auf den Kanaren verbracht habe. Aber, ja, okay, ist natürlich geil. Ja. Aber weißt du, das, was du gesagt hast mit Kopf ausschalten und so, das habe ich halt draußen immer machen können. Aber innen ist wirklich so, sobald ich auf dieser Rolle sitze, so nach 30 Sekunden ist mir langweilig. Und ich denke so, oh, ist das jetzt... Und dann denkst du auch so, okay. Also du hast halt so die Zeit, drüber nachzudenken, was dir jetzt wehtut. Und ja. Also so ist es bei mir auf alle Fälle.
Ja, aber du hast aber auch Zeit, über andere Sachen nachzudenken, zum Beispiel, was gerade nicht wehtut oder was, wie es gerade
läuft. Ja, draußen habe ich das tatsächlich. Ey, draußen, ja. da gehe ich nach so einer Grundlageneinheit, habe ich irgendwie 5 neue Geschäftsideen.
Ja, kannst du drin genauso machen.
Ja, ey, drin ist tatsächlich
sogar schwierig. Noch mehr. Hast du noch weniger Ablenkung. Ja, musst du ja nicht nach links und rechts gucken. Also,
für mich ist das tatsächlich so die Zeit, wo ich so mich so wieder auf den neuesten Stand der aktuellen Filme oder so bringe. Ich gucke dabei halt immer irgendwelche Filme. Aktuell gucke ich mir Ted Lasso an. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein,
bisschen
Fußball-Doku-mäßig.
Sorry. Na, alles gut.
Ja, also das ist tatsächlich total... total cool, da einfach mal wieder so ein bisschen Filme zu gucken, weil normalerweise habe ich die Zeit nicht oder will mir die Zeit auch nicht dafür nehmen, so einfach so rumzusitzen.
Ich finde es interessant mit dem Filme gucken, weil, also letztens, es war im Dezember, da habe ich auch 1-2 Grundlageneinheiten gemacht auf der Rolle, aber es kommt wirklich nicht so häufig vor, weil ich bei Grundlagensachen schon auch dann rausgehe und irgendwie versuche Skilaufen, Joggen oder dann doch draußen zu fahren. Aber wenn es mal soweit ist, da habe ich dann letztens auch, habe ich die Jan-Ulrich-Doku geschaut. Aber ich finde es irgendwie angenehmer, wenn ich dann schon, weil ich oft mir, wenn ich mir Sachen angucke, dann gucke ich mir, oder Filme angucke, dann will ich mir sie halt richtig angucken. Und dann ist es entspannter, wenn ich nicht noch nebenbei irgendwas machen muss, sondern mich halt wirklich mal auf die Couch legen kann und das auch im Kopf verarbeiten kann, als dass ich irgendwie nebenbei noch strampeln muss. Aber da ist natürlich auch jeder ein bisschen anders. Ich glaube, wenn ich wahrscheinlich, oder es ist halt das Ding, wenn ich halt Sachen gucke, dann gucke ich gerne irgendwie irgendwelche Dinge, die mich zum Nachdenken anregen oder weiterbringen oder irgendwie sowas. Und dann ist das irgendwie schwierig, wenn man dabei noch nebenbei Sport macht, weil dann kann man sich nicht da 100% drauf zu fokussieren. Wenn ich wahrscheinlich jetzt irgendeine Serie, die nur so zum Spaß und zum Rieseln da ist, dann würde das wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter auf der Rolle gehen.
Ja. Ich habe jetzt ja super viel ja, so Netflix-Sportdokus gesehen, so über ganz viele verschiedene Sportarten. Die Sportarten interessieren mich gar nicht, ja. Also so Golf, nee, Fußball.
Um die Leute, ne?
Und so. Ich finde es aber so krass und da so ein bisschen hinterzuschauen, wie auch so der Sport funktioniert. Weil ich weiß ja so ein bisschen, wie das Endurofahren funktioniert oder grundsätzlich das Radfahren. Aber so in andere Sportarten reinzugucken und auch was dafür so ein Druck dahinter ist, aber auch wie die damit umgehen, das finde ich echt crazy. Und gerade so Formel 1 oder so Sportarten, die haben ja auch super viele Rennen im Jahr. Und das war jetzt auch so ein bisschen das Thema im Downhill-Bereich, wo ja auch mal irgendwie aufkam, dass man mehr Rennen fahren sollte, oder? Wie siehst du das?
Ja, wollte unser Veranstalter für dieses Jahr haben so groß angekündigt, dass es bis zu 15 Rennen dieses Jahr geben soll. Jetzt gibt es 7.
Surprise.
Für 25 kommen große Veränderungen. Mal schauen, ob sie das auch so durchziehen. Ja, sie wollen die Rennen schon hochziehen und ich finde, also 15 wäre mir ein bisschen zu viel. Das ist schon ordentlich. Also ich meine, klar, würde gehen, muss man sich halt dann anpassen und umstellen. Aber so Richtung 10 Rennen, das wäre halt schon cool, auch für die Zuschauer, ne? Das ist ja nicht zu viel. Und 10 Rennen können wir auch gut handeln, plus noch WM vielleicht dazu. Und dann fährst du halt noch ein, zwei lokale Sachen und vielleicht eine EM noch oder so. Und dann kommst du auf deine 15 Rennen insgesamt. Ja, mal schauen, wo die Entwicklung hingeht. Es soll auf jeden Fall mehr geben, aber dieses Jahr leider noch nicht. Aber dann für nächstes aber Jahr.
Du bist dem aber grundsätzlich stehst dem eher offen entgegen, oder was?
Ja, du, was bringt es, sich da irgendwie dagegen zu verschließen und den Kopf in den Sand zu stecken? Also der Punkt ist, du kommst ja nur vorwärts, wenn du mit Leuten kooperierst und zusammenarbeitest. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, nee, da haben wir, also wir sitzen am Ende nicht am längeren Hebel, auch wenn wir jetzt als Sportler natürlich sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Ganzen sind, aber wenn da laufen einfach Sachen ab, da sind Gelder im Spiel, da sind Rechte und so weiter im Spiel, wo wir dann gar nicht so einen Einfluss haben. Und deswegen finde ich, müssen wir mit Warner Brothers oder halt, also ESO Sports gibt es ja jetzt nicht mehr, ist ja alles von denen aufgekauft, müssen halt einfach mit Warner Brothers zusammenarbeiten und grundsätzlich wollen die ja auch nur das Beste für unseren Sport und unseren Sport voranbringen. Und es geht eben einfach nicht alles von heute auf morgen und Sachen brauchen Zeit, um sich zu entwickeln und Regeln zu ändern ist auch nicht so einfach und dann gibt's halt noch die UCI, mit dem man sprechen muss und so weiter und so fort. Deswegen, genau, Step by Step. Und ja, aber also genau, ich bin grundsätzlich, stehe ich so in Sachen immer offen und versuch's einfach zu verstehen, warum das so gemacht wird und nicht anders. Und da gibt's halt immer Gründe oder oft Gründe dafür und die kann man dann akzeptieren oder nicht und die kann man gut finden oder nicht. Aber ja, ich denke, also ich finde es nicht cool, dass es dieses Jahr so wenig Rennen sind und das habe ich auch schon geäußert, das ist einfach nicht cool, aber gut. Ist halt auch so eine Sache, ne, die nehmen halt jetzt mittlerweile immer mehr Geld für die Rennen, die Veranstalter, für die wird das einfach kostenintensiver, so einen Weltcup auszurichten und da kenne ich jetzt nicht die genauen Gründe, warum es so wenig gibt dieses Jahr, aber ich denke mal, sie hatten einfach Struggle, halt genügend Ausrichter zu finden.
Ja, also es ist echt echt spannend. Ich meine, wenn du so in andere Sportarten reinguckst, jetzt gerade ist ja wieder Supercross gestartet und so, und die haben ja wirklich jedes Wochenende einfach ein Rennen.
Das ist absolut krass.
Und das ist so krass und ich glaube, das ist halt, klar, Formel 1 ist halt ein bisschen was anderes, ist natürlich auch super anstrengend und super intens, aber die Verletzungsgefahr ist jetzt nicht so groß wie beim Downhill oder beim Supercross. Und beim Golf wahrscheinlich noch weniger. Aber ich verstehe halt schon diese Idee, okay, wir wollen quasi einen Sport aufbauen und wir wollen damit halt auch recht viel Kohle verdienen, weil ich meine, sonst würde Warner Bros. Das ja auch nicht kaufen. Und dann, wenn du halt jedes Wochenende so ein Rennen hast, ist es natürlich für einen Zuschauer deutlich einfacher, dem zu folgen, wie wenn du halt irgendwie 7 Rennen übers Jahr verteilt hast. Da musst du ja quasi dem Zuschauer jedes Mal erzählen, also jetzt dem Nicht-Core-Zuschauer,
den wieder abholen, wo sind wir jetzt und was ist eigentlich passiert?
Wo sind wir, wie ist das Standing, was ist es überhaupt hier und schau doch mal rein. So, und wenn das jetzt jede Woche ist, dann musst du dem jetzt quasi einmal erzählen und nächste Woche ist dann quasi das nächste Rennen und nächstes Rennen und die Leute vergessen zwischendurch nicht, dass das ja ganz cool ist. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das Ding auch beim Fußball, ne? Da ist ja auch jede Woche.
Also finde ich die Sichtweise finde ich eigentlich ganz cool, weil ich immer so gedacht habe, dass wenn es zu viele Rennen sind, wird das so ein bisschen inflationär und man guckt halt sich nicht mehr jedes Rennen an, weil es einfach zu viel ist. Aber okay, das, was du jetzt sagst, ist natürlich auch ein Punkt, wenn jedes, oder sagen wir mal, jedes zweite Wochenende ein Rennen ist, dann kann man dem natürlich einfacher folgen, weil, ah ja, es war ja erst vor kurzem und jetzt ist der Stand so und so, erinnere ich mich noch dran. Spannend, wäre mal interessant von Zuschauerperspektive, weil ich natürlich als Fahrer eine ganz andere Sicht auf die Sache habe, aber mal zu hören, ob sie das cool finden würden, wenn es halt 15 Rennen geben würde oder ob sie das cooler finden, wenn es nur 7, 8 sind.
Also ich bin mir tatsächlich ganz sicher, dass die Zuschauer es geiler finden würden, wenn es mehr gibt. Ja. Also ich kann dir jetzt mal erzählen, also ich stehe irgendwie jeden Sonntag auf und bewege mich unten im Wohnzimmer, also mache halt Dehnübungen und so und gucke dabei halt immer entweder die Formel 1 Zusammenfassung oder die Supercross Zusammenfassung. Und es ist halt einfach so ein Ritual, wo du das halt einfach immer wieder machst und du weißt, geil, du stehst morgen auf und dann kannst du dir das halt angucken und ist halt super spannend irgendwie. Und so dieses Ritual, das ist ja auch dieses Fußballding. Mich interessiert Fußball überhaupt nicht, aber ich hätte so Bock, also ich fände es so geil, wenn es mich mehr interessieren würde, weil diese grundsätzliche Sache, so du setzt dich am Sonntag hin.
Dass es immer Wettkämpfe gibt, ne? Oder halt immer Spiele
genau.
gibt.
Und irgendwie ja. dein Team spielt irgendwie immer oder irgendein Team spielt immer. So dieses Ritual, weil ich meine jetzt speziell unser Leben ist natürlich jetzt auch nicht so getaktet wie vielleicht andere Leben. Dass man da so ein bisschen so diese Konstanten hat, fände ich halt mega. Ich habe es jetzt mal wieder probiert. Ich habe gedacht, okay, cool, Champions League Spiel, gucke ich mir mal an. Viertelstunde, ich hab's ausgehört, ich fand's so langweilig. Ja, aber ja. Grundsätzlich so dieser Gedanke da dran, sowas zu haben, finde ich mega spannend.
Das bindet die Fans halt auch ein bisschen mehr an die Sportler, ja, an die Leute, ne? Und an die Fahrer. Ja. Genau.
Voll. Aber es ist natürlich so, ey, ich meine, man sieht ja jetzt schon, was die Leute, wie viel ausfallen über so eine Saison und dass es halt einfach ein mega krass gefährlicher Sport ist. Von daher müsste man auch mal gucken, halten die Athleten das überhaupt durch?
Ja, deswegen, also 15 Rennen wäre schon viel, auf jeden Fall. Und die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, steigt einfach. Also es gibt da so ein bisschen, ich meine, im Downhill-Bereich kenne ich jetzt nicht direkt Studien, aber im Mountainbike-Bereich schon, dass man irgendwie, das glaube ich, was waren es, 10 Verletzungen auf 1000 Stunden Fahrzeit halt kommen. Und dann kannst du dann easy ausrechnen, wie schnell die Leute ausfallen und sich verletzen.
Ja.
Ich meine, es ist auch immer gerade ein Riesenthema, Safety on the Track und wie man halt die Strecke sicherer macht und auch neben der Strecke zum Beispiel so eine Verletzung wie Amaury am Anfang der Saison passiert ist. Wenn er halt neben der Strecke nicht so viel Zeug gelegen hätte, dann wäre das vielleicht gut ausgegangen und hätte keinen gebrochenen Wirbel gehabt. Auf der anderen Seite kannst du natürlich nicht sämtliche Bäume rundherum absägen und abmähen. Ja. Oder
das ist echt,
und Steine wegräumen. Es ist halt immer noch ein Outdoor-Sport.
Das Problem ist halt tatsächlich einfach, ich meine, das ist ja jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, es ist ein Autosport und findet draußen im Wald statt und da gibt es natürlich einfach Risiken. Was ich aber crazy finde, ist, dass sie es immer noch nicht hinkriegen, eine vernünftige Rettung hinzubekommen. Also ich meine, das ist ja jetzt, im Enduro-Sport ist es noch ein bisschen schwieriger, weil die Strecken halt einfach länger sind, aber ich meine, da ist jemand halt einfach gestorben, weil es keine Rettung gab. Weil es halt einfach Stunden gedauert hat, bis die Rettung da war. Und vor ein paar Jahren ist Brooke McDonald ja, glaube ich, auch in Mount St. Anne gestürzt, ne?
Das war eine Nummer, ja.
Und es hat ewig gedauert, bis sie den da rausgeholt haben. Und da denke ich mir so, okay, crazy, auf der einen Seite wollt ihr so super professionell sein und auf der anderen Seite kriegt ihr aber nicht mal das Safety-Konzept hin.
Ja, und das ist jetzt wieder so eine Sache, Safety vor Ort ist Aufgabe des Veranstalters und hat jetzt zum Beispiel Warner Brothers Discovery hat damit nichts in erster Linie zu tun. Natürlich können die Regeln aufstellen und sagen, es muss halt dies und das und jenes geben und es gibt ja auch immer einen Arzt vor Ort und alles und es gibt Medics und es gibt, also die sorgen da definitiv dafür und je nachdem, wo du bist, hast du super gute medizinische Versorgung. Also ein Leogang zum Beispiel ist immer gut, auch eine Lenzerheide kann man sich null beschweren, da ist sofort auch ein Heli da und alles. Und da zum Beispiel in der Lenzerheide gab es auch direkt vor Ort Röntgen und alles.
Ja.
Super, super easy gemacht, aber dann hast du irgendwie halt Ludernville, wo halt zum ersten Mal ein Rennen stattfindet, wo die B-Zone, also die, es gab keine B-Zone in Teilen, da standen die Fans an der Strecke, das ist ein absolutes No-Go.
B-Zone ist so eine Sturzzone oder was?
B-Zone ist der Bereich neben der Strecke, wo nur Media-Leute, also Fotografen, Filmer oder Social-Media-Leute oder Teammanager drin stehen dürfen mit entsprechenden Bibs, also Shirts an. Und da hat kein Fan oder irgendwas zu suchen. Zum einen, dass halt, wenn wir stürzen, nicht auf die Leute drauffallen und die verletzen im Worst Case. Zum anderen aber auch, dass halt kein Fan, weil er betrunken ist oder so, seine Bierflasche verliert und auf der Strecke dann liegt oder eine Flagge zu weit in die Strecke hängt, hält, die mir dann einen Sturz kostet oder sowas, ist einfach eine Safety-Sache. Und in Lüdenscheid gab's das einfach nicht in Teilen, weil es einfach die Strecke so steil und eng war, dass es halt schwer war, das möglich zu machen. Aber da muss man eben dafür sorgen, dass das der Fall ist, dass es da eine ordentliche B-Zone gibt. Ja. Und es war zum Beispiel unter anderem ein Grund, warum das Junioren-Finale auch, also das wurde gesagt, dass halt die Rettung in den Bedingungen auch schwierig ist, wo ich mir denke, wie kann denn das denn, also weil es war so rutschig und matschig gewesen, wie kann denn das ein Ding sein, dass ihr die Rettung bei so einer Bedingung jetzt in Frage stellt und deswegen die Strecke zumacht? Also das sind einfach so Sachen. Und das ist aber eine Sache vom Veranstalter, damit hat jetzt, mein klar kann Warner Brothers oder Discovery dann halt sagen, jo, wir machen dort kein Rennen, weil die Safety-Verordnungen sind nicht da. Aber,
ja, das Problem ist, also ich meine, die Warner Brothers gibt ja schon extrem viel vor, was die so machen müssen. Also wie groß muss halt diese Pit-Zone sein? Aus dem Grund, hey, dann können wir nämlich Tickets dafür verkaufen. Und wie groß kann das sein und wie groß muss das sein? Also alles, womit die halt irgendwie Geld verdienen, geben die ja schon vor. Aber das, wo die halt kein Geld mit verdienen, ist so ein bisschen, also keine Ahnung, das ist irgendwie, das stimmt noch nicht so. Aber wie du halt gesagt hast, ne, das entwickelt sich gerade und die haben das halt auch irgendwie noch nicht so lange gemacht.
Als du das vorhin so erwähnt hast mit dem Geld, also schon mal vor 5 Minuten, habe ich schon mit den Augen kurz geleiert und denke so, ja, es ist halt leider so, dass es in erster Linie denen ums Geld verdienen geht und die wollen natürlich aus unserem Sport finanziell das meiste rausholen. Und kann man sich dann halt streiten, inwiefern sie den dann groß machen. Also natürlich wollen sie den groß machen, aber wenn es halt nicht klappt, dann ist Downhill ist so ein kleines Licht im Vergleich zu anderen Sportarten. Was die Fernsehübertragung und Viewtimes und Klicks und das Finanzielle angeht.
Ja, aber ich meine, es gibt halt so Sachen wie Darts. Ja, also die halt richtig Zuschauer haben und so, wo man sich so denkt, okay, wenn das funktioniert, eine der langweiligsten Sportarten der Welt, wenn das so, dann müsste das mit Downhill auch funktionieren. Und ich meine, von daher ist ja Warner auch irgendwie eine Chance. Ja. Ne?
Also,
ich meine,
genau, also definitiv, das Downhill ist schon, also die Sportart an sich, ich meine, es ist super easy zu verstehen. Es fahren halt x Leute den Berg runter auf Zeit, die schnellste Zeit gewinnt, fertig. So. Und es sieht super spektakulär aus. Und es gibt Stürze, es gibt crazy Saves und was weiß ich. Also es sieht einfach krass aus, es ist einfach zu verstehen. Und wenn man das gut überträgt, ist das für meine Begriffe eine Sportart, die auch für Leute, die jetzt nicht Downhill fahren,
auf alle Fälle
interessant, cool sein sollte zum Anschauen.
Genau.
Im Vergleich jetzt zu Darts, aber bei Darts ist es einfach so der Punkt, glaube ich, dass man einfach zusammenkommt, diese Gemeinschaft, ne? Und man, das hat man einfach schon seit Jahren gemacht, man geht mit seinem Kumpel zum Darts schauen und betrinkt sich dann halt dort. Also weißt du was, das ist halt, da geht's gar nicht mehr so ultra, ultra um den Sport an sich, sondern mehr um dieses Gemeinsame. Es ist einfach so entstanden halt, dieses gemeinsame Drumherum und so weiter und so fort. Und das muss ich, da ist dann vielleicht dann doch. Und guck mal, Dart ist auch ein super niedrigschwelliger Sport, den kann jeder super einfach selber halt machen und geht in die Kneipe und spielt ein bisschen Dart, aber wer geht denn Downhill fahren? Das ist halt jetzt nicht so.
Ja.
Oder Mountainbike fahren allgemein, das sind nicht ganz so viele Leute, die das machen.
Das ist natürlich auch so, aber ich meine, Formel 1 fahren gehen auch relativ wenig und
aber Autos, also
ja, die Menschen
catchen recht. Autos das schon recht. Immer, ne?
Ja, das stimmt.
Ist wieder anderer Fakt und Punkt. Und das haben sie einfach über Jahre auch groß aufgezogen und gut gemacht.
Also ich hoffe auf alle Fälle, dass das was wird. Und also wie gesagt, ich würde gerne mehr Rennen sehen und auch mehr so geballter, damit man da halt wirklich so seasonmäßig dranbleiben kann. Aber es ist natürlich halt einfach immer riskant. Was ich halt super spannend finde, das ist eigentlich so ein bisschen das letzte Thema, über das ich da mit dir reden möchte. Und zwar ist das nämlich, also es gibt mittlerweile relativ viele Athleten, die halt vertraglos sind.
Das ist richtig schlimm dieses Jahr, ja.
Das hat es irgendwie in den letzten Jahren noch nicht gegeben. Und ich meine, das sind jetzt ja nicht irgendwie so Nachwuchsathleten, sondern es ist halt einfach. Nee,
sind schon große Namen.
Danny Hart, Brooke McDonald, so richtig krasse Sachen. Und dann gibt es auch so ein paar Moves von Leuten, wo ein großer Move auch dich betrifft. Und zwar ist Greg Minna aus eurem Team raus und zu Norco gegangen. Was ist da los dieses Jahr?
Die Fahrradbranche steht einfach gerade oder hat gerade nicht so eine rosige Zeit. Und es sieht einfach finanziell in vielen Firmen schwierig aus. Die haben einfach super viele Bikes oder Teile oder whatever produziert und die Abnehmer sind gerade nicht so da. Also die Kaufkraft ist einfach nicht so da, weil aufgrund von anderen Krisen und so weiter und so fort, glaube ich, hat der Käufer jetzt erstmal anderes im Kopf, als sich irgendwie ein neues Fahrrad zu kaufen, beziehungsweise hat das einfach gemacht vor 2-3 Jahren und braucht halt nicht schon wieder was Neues, ne? Mhm. Und die Lager sind aber voll, also ich meine, klassisches Nachfrage-Angebot-Ding. Ja. Deswegen sinken die Preise wie die Sau und viele Firmen haben einfach finanziell zu kämpfen. Und dann werden natürlich an Sachen wie Rennteams mit als erstes gestrichen, weil Marketing halt einfach ist. Also unser Marketingbudget schon vom letzten Jahr wurde um 30% gekürzt. Und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr nochmal Kürzungen gab. Und das betrifft natürlich dann eben halt die Ausgaben vom Team und die Gehälter eben auch von Fahrern und so weiter. Und
was aber das Spannende ist ja immer, ja. Also wir sind gerade in einer Situation, wo ja auf der einen Seite viel zu viele Bikes da sind, die weg müssen. Und auf der anderen Seite wird quasi Marketing gestrichen, weil das Logischste wäre doch, okay, ich habe viele Räder, das heißt, die muss ich ja verkaufen und für Verkaufen muss ich Marketing machen. Ich meine, natürlich ist Marketing das Erste, wo du schnell sparen kannst, aber ist eigentlich auch das Unsinnigste, oder? Weil gerade jetzt brauchst du doch Marketing, um deine Lager leer zu bekommen. Und dann finde ich das halt so spannend, dass da halt irgendwie wirklich dann sofort im Rennsport halt gestrichen wird. Finde ich halt echt irgendwie so ein bisschen
schade. Da kann man sich das... Ja, also ich finde es auch auf jeden Fall schade. Und wahrscheinlich kann man sich da jetzt so ein bisschen streiten, was da die beste Strategie in so einer Situation ist. Ich meine zum Beispiel bei T, die haben auf jeden Fall, die hauen richtig auf den Putz dieses Jahr. Da wird es ein paar große Sachen geben. Das wird dann wahrscheinlich auch bald alles rauskommen. Aber die meisten Firmen haben halt einfach ein bisschen zurückgerudert. Und ja, also das ist, glaube ich, einfach eine Herangehenssache, oder? Eine Strategie, wie du das halt eben fährst und was da jetzt besser ist.
Ja. Wie betrifft dich das Thema Greg jetzt? Also wie war das, den im Team zu haben und wie ist das jetzt, den dann nicht mehr im Team zu haben? Du kannst es wahrscheinlich noch gar nicht mal so richtig sagen aktuell, aber
es war schon schön, ihn im Team zu haben und ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Auch wenn Greg hier und da wirklich speziell ist und nicht immer der einfachste ist. Aber ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt und ich konnte da sehr, sehr viel mitnehmen in den letzten 2 Jahren. Und es war einfach cool, jemanden wie ihn mit so einer krassen Erfahrung halt im Team zu haben. Also es ist schon wirklich enorm, was er weiß und was er über die Jahre gelernt hat und dann auch immer offener geworden ist, das auch weiterzugeben. Also ich meine, mir gegenüber war er schon immer recht offen. Den Jungs gegenüber noch nicht ganz so, aber es hat sich jetzt vor allem in der Ende der letzten Saison eigentlich nochmal mega gewandelt. Er hat Jackson mega geholfen in Mount St. Anne, hat ihm die GoPro-Videos analysiert, war mit ihm nochmal auf Trackwalk und hat ihm Linien gezeigt und so, nur damit er halt ein gutes Resultat einfährt, weil er selber gesagt hat, boah, meine Saison war eh so verkorkst und ob das eine Rennen nur noch gut wird oder nicht, ist jetzt auch egal. Das fand ich cool, wie er sich da zurückgenommen hat und sich fürs Team quasi aufgeopfert hat und es ist jetzt echt schade, dass es nicht übereingekommen sind und kein Agreement gefunden haben für die kommende Saison. Das hat vielerlei Gründe oder, also man kann es einfach damit umfassen, sie haben einfach keinen gemeinsamen Nenner gefunden in den Verhandlungen.
Ja.
Und genau, sind aber jetzt im Neutralen auseinandergegangen, es ist kein böses Blut geflossen, das ist ganz cool, keiner redet mega Schlechtes über den anderen und das finde ich schön. Und Greg wird ja trotzdem weiterhin da sein und verfügbar sein und wenn ich irgendwie Fragen habe, dann kann ich trotzdem auch zu The Goat gehen und fragen. okay. Aber es wird auf jeden Fall interessant, ihn jetzt auf dem Rennen zu sehen, aber nicht mehr bei uns im Pit.
Das glaube ich, ja. Spannend. Dass es spannend wird. Und vor allen Dingen auch, ich meine, der hat ja jetzt ja schon das Team ja auch so ein bisschen mitgestaltet, wie er sich jetzt auch in einem neuen Team zurechtfindet. Ne?
Ja, voll. Bin ich auch gespannt. Ich hoffe für ihn, dass das gut wird und dass das Fortschritt oder eine Verbesserung, eine Weiterentwicklung für ihn ist und er dort das verwirklichen kann, was ihm auf dem Herzen liegt und was er eben möchte.
Ja.
Genau.
Alright, wie geht's bei dir jetzt die nächsten 2 Wochen weiter?
Ich fahre morgen zu Fred, nochmal zu einem Techniktraining, 2 Tage,
Freitag, genau, Samstag. Da müssen wir vielleicht ganz kurz sagen, also Fred Abu ist dein Techniktrainer, genau. Mit dem ich auch schon tatsächlich relativ viel gemacht habe. Wir haben halt dieses Bootcamp gemeinsam gemacht für MTV News.
Ja, stimmt.
Ist jetzt wieder die Zeit, wo das alle mal angucken können. Aber genau, okay, du fährst dahin.
Genau, und dann bin ich nochmal eine Woche zu Hause und dann geht's am 22. Januar nach Neuseeland. Nach Queenstown für 2,5-3 Wochen und dann nach Australien weiter. Wir fahren wieder in Thredbo das Cannonball Festival mit, also das Damenrennen dort. Und danach geht's nach Medina, wo die Jungs, also Jackson und Laurie, die sind jetzt, die kommen auch beide nach Queenstown, also wir sind dann zu dritt dort und reisen ab da dann auch zusammen weiter und die fliegen dann zur Hardline nach Medina und dann wurde ich so gefragt, ja, willst du auch mit dorthin? Und ich so, naja, gut, okay, dann gucke ich mir das auch mal an. Also ich gucke es mir an. Und dort gibt es wohl auch, es ist ein ganzes Festival dort und gibt auch noch ein Downrennen, was jetzt keine Hardline ist. Ja. Genau, Medina. Und dann am Ende sogar noch eine Woche Japan. Da freue ich mich mega drauf. Ja, wir fliegen nach Japan, ein paar Dealer-Events und Shimano besuchen. Und noch nie auf dem Kontinent gewesen und noch nie auf dem, also in irgendeinem asiatischen Land. Deswegen voll gespannt.
Ja, das wird bestimmt cool. Ich war mal zum Skifahren in Japan.
Geil.
Komplett verrücktes Land und da wünsche ich auf alle Fälle ganz viel Spaß. Das wird, wird bestimmt cool. Ich bin jetzt nächste Woche eine komplette Woche in der Schweiz, habe so eine Vortragstournee.
Das habe ich gesehen gestern und da wollte ich, siehst du, wir sind gar nicht da drauf gekommen. Also ich habe so viel geredet.
Ja, wir haben jetzt 8, ich glaube 8 Termine an 8 Tagen, also jeden Tag einen Vortrag. Das wird easy. auch spannend. Also wer Bock hat, da noch irgendwie rumzukommen in der Schweiz, gibt sicherlich noch so das ein oder andere Ticket. Und die sind echt immer ganz cool, die Vorträge. Und dann geht's. Geht's für mich dann auch irgendwann nach Gran Canaria zum Rennradtraining. Da warst du ja jetzt quasi erst und ich habe das jetzt ein paar Jahre nicht gemacht.
Als du gesagt hast, dass du deinen Winter immer auf den Kanaren verbracht hast, musste ich so dran denken, als ich die Woche jetzt auf Gran Canaria war und dachte so, boah, ich müsste da einfach, weißt du, so einen Monat bleiben, dann können wir auch andere Sachen noch machen. Ich will unbedingt mal Kitesurfen lernen zum Beispiel und halt das gute Wetter einfach fürs Rennradfahren und für die Grundlage nutzen. Das ist schon smart, so einen Monat auf den Kanaren zu machen im Herbst.
Ja, das ist super.
Wie lange bleibst du?
Also ich bleib tatsächlich, ich mache das ganz kurz, ich bin nur 4 Tage da.
Oh, das ist sehr kurz.
Ja, und dann halt einfach wirklich so Trainingsplan ankommen aufs Rad und dann auch am Ende Rad fahren und dann von dort aus gleich zum Flughafen, um das so kurz wie
mit
möglich
zu halten.
Mit dem
Fahrrad zum Flughafen?
Ja, genau. aber früher war ich tatsächlich so 2,5-3 Monate immer da auf La Palma und bin dann immer zum Rennradtraining auf die verschiedenen Inseln geflogen. Da gibt es ja immer so Inlandsflüge. Und Gran Canaria ist auf alle Fälle so mein Lieblingsspot zum Rennradfahren. Das finde ich echt so.
Aber ich fand es mega geil dieses Jahr. Man muss halt Berge treten können, ne? Das ist schon hügelig. Du kannst jetzt nicht so flach fahren, aber es ging schon.
Ja, ja, ist auf alle Fälle.
Kann man auch gut den Kopf ausschalten und nachdenken.
Ja, ey, da funktioniert das bei mir auch extrem gut. Genau. Ja, und jetzt
guck mal,
gleich,
wenn du das nächste Mal auf der Rolle sitzt, dann stellst du dir einfach vor, du bist in Gran Canaria, fährst gerade in dieser schönen Sonne, die Palmen, der Wind, eine kleine Brise vom Meer, es riecht gut, perfekt. Schon, ist die Zeit, geht hier um wie nix.
Ich sehe schon, ey, du bist mental deutlich stärker wie ich. ja, ist gut.
Na, anders einfach, anders. Du bist vielleicht in anderen Teilen mental stärker als ich.
Ja, und jetzt gleich fahre ich nach Hamburg und da ist tatsächlich am Wochenende so ein CrossFit, irgendwie so ein CrossFit-Event.
Und mit?
Nee, einmal ich bin sterben. Als Koch da. Ich hab für, also das Ganze wird von Alaska Seafood unterstützt. Und ich habe für Alaska Seafood so Sportgerichte mit deren Fisch entwickelt. Und da werde ich halt irgendwie so ein bisschen was, bisschen Action für die machen, ein bisschen was kochen. Und ich glaube, das wird echt ganz cool. Bin schon richtig gespannt, wie das
wird. Bin gespannt auf die Sportgerichte.
Ja, genau.
Ist das dann High Protein?
Ja, genau. Also super viel, also halt natürlich Seafood und ganz viel Fisch. Und dann habe ich einfach geschaut, wie kriegt man halt irgendwie geile, leckere Sachen hin mit Fisch. Weil Fisch ist doch irgendwie für die meisten Leute noch so ein bisschen tricky. Aber ja die kommen jetzt demnächst so raus und ich schicke dir da mal ein paar Rezepte, die sind echt geil und easy. Hey, cool. Wir sprechen jetzt tatsächlich schon fast eine Stunde und ich habe noch so viele Fragen an dich, aber das müssen wir, glaube ich, das nächste Mal vertagen. Mir hat's mega, mega Spaß gemacht. Die Zeit ist echt verflogen und ich freue mich und bin echt gespannt auf die nächsten Folgen gemeinsam. Mir macht's mega viel Spaß. Vielen Dank, dass du dir da die Zeit für nimmst.
Ja, war cool. Gerne, gerne wieder. Das nächste Mal frage ich dann noch ein bisschen mehr, ne, Tobi?
Hey. Schön. Gute Reise nach Neuseeland. Vorher sprechen wir uns wahrscheinlich nicht mehr. Und genau, dann alles Gute und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Genau.
Tschüss. Ciao.